Gude und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für souveräne Kommunikation auf LinkedIn an einem wunderschönen, warmen Frühlingstag aus Bad Soden. Mein Name ist Thomas Herzberger und neben mir sitzt Marina Zeyerz. Gude, Marina.
Gude, Thomas.
Schön, dass wir hier zusammengekommen sind. Schön, dass es ein wunderschönes Wetter ist. Wir haben, nehmen das auf, 2 Wochen vor unseren Events. Future CEO.
Eine Woche.
Future CEO und das Corporate Influencer Barcamp. Sind beides sehr gespannt. Das heißt, das wird intensiv. Das wird
gut. Guck mal, wie gut wir vorbereitet sind. Ich finde, allein die Tatsache, dass wir jetzt hier entspannt sitzen und einen Podcast aufnehmen, anstatt hektisch noch irgendwas vorzubereiten, ist ein ziemlich gutes Zeichen, oder?
Das stimmt. Wir ignorieren vollkommen die Tatsache, dass du mich gerade vom Rechner weggezogen hast, um die Folie noch weiter zu finalisieren. Ansonsten total entspannt. Einige von uns mehr als andere.
Die Könner improvisieren.
80% ist Style, der Rest Inhalt folgt dann. Ist ja auch ein Workshop beides. Ich darf eine Interaktion, sind nicht alles nur Folien.
Richtig.
Genau. Nein, wird großartig. Wir werden berichten bei einer der kommenden Episoden. Wir sind heute zusammengekommen, um über ein Thema zu sprechen, das wichtig ist und das wir noch nie gesprochen hatten. Personal Branding, wir alle wissen, dein großes, ich sag mal Steckenpferd, ist aber Quatsch. Ich meine, das ist ja deine Profession als Deutschland CEO-Flüsterin. Aber tatsächlich, ja, das, womit du dich seit Jahrzehnten beschäftigst. Jahrzehnte ist übertrieben, oder? Wie viel sind es?
Ein Jahrzehnt.
Du hattest Geburtstag, aber so lange war es noch nicht.
Ein Jahrzehnt. Genau. Aber stimmt, man kann mittlerweile von einem Jahrzehnt sprechen. Siehst schon du mal, ziemlich cool.
Du alte Schachtel. Wow. Ich meine, du erfahrene Expertin.
Das ist völlig in Ordnung. Mein Lebensziel ist es, eine alte und zufriedene Schachtel zu werden.
Das ist ein sehr gutes Lebensziel.
Das ist ein Running Gag in der Family.
Ja.
Wir haben junge Schachteln, mittelalte Schachteln und alte Schachteln.
Echt? Mhm. Ab wann ist man eine junge Schachtel?
Ich glaube, es gibt keine wirklich jungen Schachteln mehr in unserer Familie.
Okay. Also bist du mittelalt im Moment?
Ich bin momentan mittelalt.
Ich finde, du bist in deiner Prime.
Dankeschön.
Und das sage ich
hoffe noch nicht.
Oh, noch nicht? Meinst du da?
Ich hoffe noch nicht.
Okay.
Nein. Also kommt drauf an, auf was du guckst. Also rein von der Profession, und darum geht es ja hier im Podcast, bin ich bei weitem noch nicht in meiner Prime. Hm. Und du auch noch nicht.
Okay.
Es gibt auch diesen schönen Spruch mit Altern ist gesetzt, Wachstum ist optional.
Ja, das habe ich schon mal gesagt.
Mhm. Also,
das stimmt.
Auf weiteres so Wachstum.
Okay, auf weiteres Wachstum. Cheers. Mhm. Ja, in diesem Sinne, das war es auch schon. Gute Folge. Schön, dass wir es mal festgehalten haben. Nein. Wir haben heute ein anderes Thema. Es geht aber auch um Personal Branding. Wir haben schon oft über die Vorteile davon gesprochen. Heute geht es auch um die Nachteile bzw. die Bürde, die ein Unternehmen haben kann mit starken Persönlichkeiten, starken Meinungen, die sichtbar sind. Und andersrum auch, die eine Personal Brand haben kann, wenn das Unternehmen sich anders benimmt, als man es gerne hätte.
Mhm.
Kommen wir gleich zu. Vorher zu unserer beliebten Kategorie Perle der Woche. Marina, was war deine Perle der Woche auf LinkedIn in der letzten Woche?
Also ich habe 2 Perlen mitgebracht. Die eine ist von Jörg Simon, Head of Online Marketing beim Johannes. Sorry, jetzt muss ich nochmal gerade kurz nachspicken. Johannes Diakonie. Wie heißt das? Johannes Stift Diakonie. So. Er hat eine sehr schöne Grafik geteilt von dem Medientrendmonitor 2025, das aufzeigt, welche sozialen Netzwerke Journalisten regelmäßig nutzen.
Mhm.
Was glaubst du?
Twitter.
Ernsthaft jetzt?
Twitter auf die 1, immer noch, leider.
Nein.
Nein?
Uh-uh.
Okay, gut.
Ist hier sogar rot markiert, also X ist rot markiert, weil das so abgestiegen ist.
Rot markiert heißt krasse Absteiger einfach. Ja. Aber insgesamt auch nicht mehr die Nummer 1.
Auf Platz 6.
6?
Mhm.
Okay. Also Social Media Netzwerke, die von Journalisten genutzt werden.
Aha.
Okay, wir sprechen in der LinkedIn Lounge, deswegen würde ich sagen, dass LinkedIn irgendwo in den Top 3 ist und so wie du guckst, vielleicht sogar auf 1.
Auf 2, aber ganz knapp nach Instagram. Hm. Also 47% nutzen Insta und 46% nutzen LinkedIn.
Siehst du mal.
Also ich finde, das ist eine schöne Grafik, die zeigt, wie wichtig die eigene LinkedIn-Präsenz mittlerweile auch für das Thema Presse ist.
Siehst du mal, spannend.
Und ich meine, also ganz ehrlich, letzte Woche ist der CFO der Deutschen Bank zurückgetreten. Als allererstes wurde das auf LinkedIn bekannt gegeben, von ihm selbst. Also da siehst du mal, dass das mittlerweile echt ein sehr wichtiger Kanal ist, der teilweise noch vor der Presse bespielt wird.
Mensch, das wäre jetzt eine richtig schöne Überleitung zu unserem Thema gewesen. Aber ich habe noch eine andere Perle mitgebracht.
Ich bin nicht so, nicht so gut in die Überleitung, dafür bist du verantwortlich.
Da geht die redaktionelle Planung hops. So, meine Perle der Woche ist von einem Menschen, den wir schon zweimal zu Gast hatten in diesem wunderbaren Podcast.
Oh.
Nämlich unser guter Bekannter und Eintracht-Fan Michael Wodonig.
Ah.
In seinem Amt als Pressesprecher beim Bergwerksunternehmen K+S hat er einen Beitrag gepostet, den wir alle, ich sag mal, einmal im Jahr posten können. Nämlich einen, wie ich es nenne, Hallo-Welt-Beitrag.
Ach, schön.
Hallo, wer bin ich? Und vor allen Dingen, was mache ich? Er hat gepostet, Headline ist, was macht ein Pressesprecher eigentlich den ganzen Tag?
Ah, den habe ich gesehen, der ist toll.
Und unten drunter beschrieben, dass er hier Interviews organisiert, Organisation von TV-Drehs macht, Bilanzpressekonferenz und so weiter. Also wirklich aus seinem Alltag spricht, auch hier noch ein paar Kollegen und Kolleginnen markiert hat und ein wunderbares Bild dazu, wo ich sage, jawohl, dafür ist KI gemacht.
Ah, das Bild ist grandios.
Also eine
Michael als so ein bisschen als Karikatur, ja, mit den wichtigsten, ja, ich würde mal sagen, Arbeitsgeräten. Wobei ich mich frage, wann er in seiner Arbeit einen Hubschrauber nutzt. Ah, das ist cool.
Das darf uns Michael in der nächsten Folge erzählen, wenn er wieder,
ja,
da ist.
Ja, unbedingt.
Ich finde, es ist mehrere Dinge erstaunlich.
Ein bisschen neidisch.
Genau, also es ist ein Karikaturstil. Er hat hier eine Pressemappe unter den Arm, ein Laptop, ein Handy, ein Mikrofon.
Ein Salzberg, ne?
Genau, hinten dran großer Salzberg. K+S ist drin, super. Ein Lautsprecher haben wir hier. Dann schwebt hier so ein Laptop durch die Gegend, auch ein älteres Modell. Und
mit dieses, einem Pfeil nach oben natürlich, ganz
natürlich.
Richtig.
Und dieses hier. Ein klassisches Telefon, oh, mit Schnur und Drehscheibe.
Hast du das noch benutzt früher?
Ich, natürlich.
Ich auch.
Du bist was im Baujahr?
90.
90, ja, da hat man es noch gehabt.
Ja.
Ja. Cool. Da frage ich mich, Michael, was hast du da für einen Prompt benutzt, dass dieses Telefon da im Bild ist? Und ein Handy nebendran. Aber sehr, sehr schönes Bild. Wie gesagt, kann jeder machen. Den Link zu den beiden Beiträgen bekommst du in den Shownotes. Schau gerne mal rein und lass ein bisschen Liebe da.
Ich habe eine Frage an dich.
Schieß los.
Sollte genau so ein Post nicht eigentlich immer standardmäßig der erste Post sein, den jeder Corporate Influencer absetzt?
Ja.
Na, also so eine kurze Vorstellung, hey, was mache ich eigentlich, ja, als Head of...
Ja, absolut.
Das ist doch grandios.
Eigentlich nicht nur jeder Corporate Influencer. Ich finde, jeder ambitionierte Creator, der sein Netzwerk aufholen möchte, kann einmal im Jahr, zum Beispiel Anfang des Jahres, einen solchen Beitrag machen.
Mhm.
Weil wie viele Menschen, wissen wir, lesen still mit, kommentieren nicht, like nicht, lesen trotzdem mit und sind in deinem so erweiterten beruflichen Netzwerk und freuen sich über ein Update.
Das bringt mich auf Ideen. Ich habe so einen Beitrag noch nie gemacht.
Ja,
in 10 Jahren noch nicht.
Was machst du eigentlich?
Was anderes. Andere schöne Sachen.
Du hast ja einen Podcast dafür. Aber ja, deswegen meine ich, sowas kann wirklich jeder machen. Was auch jeder machen kann, was Michael auch schon mal gemacht hat in einem anderen Beitrag, einen Rückblick auf die erste Station.
Mhm.
Na, du erinnerst dich, da hat er, glaube ich, bei, ich meine, Henninger angefangen, Henninger oder Binding, mit einem Bild von sich und einer seiner ersten Stationen in der Brauerei war das, glaube ich. Auch das so ein Rückblick auf 10 Jahre, 20 Jahre her, wie ist man da hingekommen, wo man heute ist. Auch das kann jeder
machen. Ja, auch bei der zweiten oder dritten Station bei Bloomberg war er zum Beispiel auch. Also ich finde, all das hat ja dazu geführt, dass er jetzt das macht, was er macht.
Genau.
Und das ist ja dann schon manchmal sehr spannend zu sehen.
Genau.
Cool. Ich habe noch eine kleine Perle der Woche.
Oh, Streber, ey.
Es kommt von Stefan Park. Stefan Park ist bekannt für, also zum einen Copywriting auf LinkedIn ist und er nennt sich selber den Quoten-Chinesen.
Ich wollte gerade sagen, genau.
Genau.
Bussi aus Bauchi.
Bussi aus Bauchi.
Ist ein Abbinder.
Sehr cool. Und das Bild, also das Bild muss ich jetzt gleich beschreiben, aber ich zeige es dir schon mal.
Mhm. Oh Gott.
Man sieht eine Glatze von einem Mann, der
das
aber.
Das ist keine
noch so,
Glatze, das sind noch Haare.
Ja, so rund, also so kreisrunder Haarausfall im Grunde. Und da ist quasi so ein kleines Männchen tätowiert, das Rasen mäht. Das ist so cool.
Also,
die Quintessenz, er hat keine Haare mehr, also hat er sich einen Rasenmäher tätowiert. Die meisten Menschen verstecken ihre Schwächen. Dieser Mann hat seine auf den Kopf tätowiert und zeigt, dass er Humor hat. Das ist Ownership. Und ich würde noch ergänzen, das ist Souveränität.
Wow.
Ist das nicht cool?
Ich würde sagen, das ist eine ganz schöne Dummheit.
Weil die Haare weniger werden.
Weil die Haare weniger werden, dann macht das Tattoo irgendwann keinen Sinn mehr.
Ja, aber...
Aber ja, also du kennst mich, für einen schlechten Spruch bin ich immer zu haben. Ob ich das auch machen würde, Tattoo auf dem Kopf, nein.
Du kannst ja dann nochmal ein zweites, ein drittes und ein viertes machen. Kannst du es ja immer so versetzen lassen. Ja,
dann hast du wie so eine Art Daumenkino, wenn du dich schnell um den Kopf rumdrehst, ja, genau. Dann sieht es aus, als würde er rasenmäßig bewegen.
Ja.
Klingt schmerzhaft und teuer, aber
vielleicht
lustig.
Ist das der Plan.
Ja.
Ich finde es auf jeden Fall großartig.
Waren das jetzt seine Haare?
Nein, ich glaube nicht.
Einfach nur das Foto gefunden?
Nein. Also okay. Stefan Park hat, wie ich es jetzt hier so sehen konnte, schwarze Haare. Das waren jetzt eher so bräunliche Haare.
Okay, fair enough.
I doubt it.
Okay, dann habe ich auch noch eine kleine Mini-Perle, die uns hoffentlich ein bisschen unser Thema zuwendet.
Mhm.
Das ist eigentlich eine Anti-Perle, ist ein schlechtes Beispiel. Marina, bist du bekannt mit dem Namen Fabrizio Romano?
Nein.
Fabrizio Romano ist ein TV-Journalist, der sich auf Fußball spezialisiert hat. Genauer gesagt Fußballtransfers.
Ach, deswegen kenne ich ihn nicht.
Und er ist auf Social Media und im Fernsehen sehr, sehr bekannt. 20 Millionen Follower.
Wow.
Redet halt meistens über Fußballtransfers, die kommen können.
Was sind seine Kanäle? Insta, TikTok?
Ja.
Wo ist er?
Insta, hauptsächlich.
Okay. 20 Millionen?
20 Millionen.
Holl.
Es gibt ein paar Leute, die interessieren sich für Fußball.
Bleibt mir immer ein Rätsel, aber ja.
Irgendwann gehen wir mal ins Stadion, Marina. Irgendwann. Einen schönen Tag.
Irgendwann.
Jedenfalls hat er, also seine Kernthemen sind normalerweise Fußball, Fußballtransfers, logischerweise. Und er hat jetzt etwas, einen Beitrag veröffentlicht als wirklich als beauftragter Influencer über die Hilfe, die Saudi-Arabien in der Region leistet. Die Menschenhilfe, Aufbauhilfe und so weiter.
Aha.
Also was überhaupt nicht zu seinem Thema passt, was auch natürlich sehr, sehr kontrovers ist. Kannst du dir vorstellen, wie weit Saudi-Arabien wirklich jetzt hier Humanitarian Relief und ähnliches macht?
Mhm.
Hat einen ordentlichen Backlash gegeben. Es hat richtig Kritik einstecken müssen, weil es halt so null zu ihm und zu seinen Themen passt.
Mhm.
Quasi, er hat quasi gesagt, hey, give me the money. Und dann hat er diesen Beitrag veröffentlicht.
Ach, das war ein bezahlter Beitrag?
Das war ein bezahlter Beitrag, ja.
Oh.
Vielleicht nicht gekennzeichnet, weiß ich nicht. Aber.
Aber weiß man, dass es ein bezahlter Beitrag war?
Es hat nichts mit Fußball zu tun. Er ist nicht engagiert in diesem Bereich. Es kommt von Saudi-Arabien. Ich glaube, man kann ziemlich gut dazu aufgehen.
Und Fabrizio Romano hört sich jetzt auch nicht so an, als ob er Wurzeln
hat er nicht.
Dort hätte. Okay. Puh. Muss eine schöne Summe gewesen sein.
Muss eine schöne Summe gewesen sein.
Wenn es wirklich
genau.
Ein bezahlter Auftrag war.
Learning daraus, bleib bei deinen Themen und versau's dir nicht, denn dein Ruf ist extrem viel wert. Und darum soll es heute gehen.
Mhm.
Da war die Überleitung.
Schön, elegant, Thomas.
Dankeschön. Wir haben ja schon oftmals über die Vorteile von gutem Personal Branding gesprochen. Dass du sichtbarer wirst bei deinen potenziellen Kunden, bei potenziellen Bewerbern, dass es deine Karriere voranbringen kann und so weiter. Ne, dazu gerne verschiedene Podcast-Episoden, die veröffentlicht haben und Marina folgen. Das ist, worüber du sehr oft schreibst. Heute soll es darum gehen, was sind die möglichen negativen Folgen von Personal Branding. Und dazu gibt es auch einen aktuellen Aufhänger, Marina, denn du wurdest vor kurzem interviewt. Erzähl mal, von wem und worüber?
Vom Finance Magazine, die ja sehr viel über das Thema Finanzbranche und eben auch die Menschen innerhalb dieser Finanzbranche schreiben, sehr viel über CFOs. Immer wenn zum Beispiel ein bekannter CFO das Unternehmen wechselt oder in ein neues Unternehmen geht, dann ja, wird darüber normalerweise als erstes beim Finance Magazine berichtet. Und jetzt gab es ein kleines kommunikatives Beben oder vielleicht auch etwas größer bei der Deutschen Bahn. Die hat nämlich die CFO Karin Dohm nach nur sehr wenigen Monaten, also nach 2 bis 3 Monaten, um genau zu sein, wieder entlassen. Und das war nichts, was von der Deutschen Bahn als erstes kommuniziert wurde, sondern zuerst in den Medien erschienen ist, samt einigen Zitaten aus dem Deutsche Bahn-Umfeld. Und ja, das war natürlich ja, kommunikativ sehr ungewöhnlich. Und dann ein paar Wochen später gab es auch noch einen Brandbrief von dem Vorstand, von dem gesamten Vorstand rund um Evelyn Padder, die den Aufsichtsrat gebeten haben, bitte, bitte entlastet hier die Karin Dohm von ihren Aufgaben. Und das ist extrem selten,
ja,
dass ein Vorstand, der normalerweise für Stabilität, für Ruhe steht, so einen Brandbrief erlässt. Genau, das war der Auslöser sozusagen für dieses Beben und auch der Aufhänger für das Finance Magazine Interview. Ja.
ist es öffentlich geworden, dieser Brandbrief? Also ist er ja öffentlich geworden, aber wurde er geleakt oder wurde er absichtlich veröffentlicht? Weißt du das?
Ich glaube nicht, dass er geleakt wurde. Ich glaube, das war dann irgendetwas, was die Deutsche Bahn wirklich einfach bestätigt hat.
Krass. Richtig krasses Beben.
Mhm. Ja, und die Frage war dann natürlich, was macht das A mit der Marke Deutsche Bahn, die ja sowieso eigentlich kaum noch einen Monat auskommt, ohne dass es ja durchaus kritische Berichterstattung gibt. Und auf der anderen Seite natürlich auch, was macht das für das Image der CFO selbst?
Ja.
Gerade wenn das so, ja, so in die Medien kommt. Weil in dem Moment, wo nicht das Unternehmen oder du als Person offiziell das erste Wort hast, sondern die Medien, verlierst du sofort die Deutungshoheit.
Ja.
Und damit entsteht extrem viel Interpretationsspielraum, der ja einfach so ein Vakuum, das gefüllt wird von anderen, bevor du dich überhaupt äußern kannst.
Aber ist es in dem Fall viel Vakuum? Ich meine, die war, wie lange war sie dabei? 3 Monate?
Nicht mal 3 Monate, glaube ich.
Also da musst du schon, Entschuldigung, aber ziemlich verkacken in der kurzen Zeit. Gerade auch als Vorstand, als neuer Vorstand.
Ja, und trotzdem sind da natürlich sehr viele Mutmaßungen. Ja. Also was genau heißt das? Es gibt ja Abstufungen. Ist es episches Ausmaß? Ist es ein so mittelepisches Ausmaß? Kann ja auch sein, dass es dann vielleicht bestimmte Unstimmigkeiten gab. Also dass man jetzt nicht fachlich, also die Frage ist, war das menschlich, war das fachlich, was steckt dahinter?
Ja.
Und diese Deutungshoheit, die geht eben dann in dem Moment komplett verloren.
Ja, aber so oder so ein Desaster für beide Seiten.
Ja.
Also auch für die Bahn, auch natürlich mit jeder hohen Managementposition beschäftige ich mich auch vorab. Und da will ich auch darüber sprechen, was ist das für ein Mensch? Passt er zu unserem Unternehmen oder kann es mitprägen, positiv einwirken? Und was hat dieser Mensch vor?
Genau das, was du gerade aufwirfst, hat heute Manager Magazin beispielsweise aufgegriffen und gesagt, hey, das hätte man doch eigentlich vorher wissen müssen.
Ja. Und?
Ja, auch hier wieder Mutmaßung.
Ja.
Weil sich jetzt natürlich niemand aus dem internen Kreis dazu äußert.
Ja, Gott sei Dank vielleicht.
Also es sind viel, ja, und in dem Moment ist es auch nicht mehr getan, nur einen PR-Berater an der Seite zu haben, sondern da brauchst du Anwälte.
Ja, das ist richtig krass. Ich erinnere mich nochmal kurz Fußball auch daran, Bayer Leverkusen hat zu Beginn dieser Saison einen sehr gefeierten neuen Trainer eingestellt, Erik ten Hag, und den auch, ich glaube, nach 10 Spieltagen, es müssten auch knapp 3 Monate gewesen sein, auch wieder rausgeschmissen.
Uff. Aber was war die Begründung?
Also A, haben die schlecht gespielt. Das Schöne ist halt beim Fußball, jeder sieht's. Aber auch hinter den Kulissen muss ordentlich gekracht haben. Der hat sich wohl mit jedem angelegt, vom Vorstand bis zum Greenkeeper im Prinzip. Und deswegen waren die alle, glaube ich, ganz froh, dass er dann schnell gegangen worden ist.
Aber im Fußball ist das doch eh ganz oft so gegangen.
Ja. Also die Lebenszeit von Trainern ist kürzer als die von Vorständen in der Regel.
Ja, und die von Vorständen verkürzt sich auch schon über die letzten Jahrzehnte immer mehr. Und bei Trainern, das ist ja noch extremer.
Das stimmt. Was sollte sie denn jetzt machen?
Im ersten Moment nichts. Also ich würde jetzt in der ganzen Gemengelage nicht raten, überhaupt irgendetwas zu tun. Weil, wie gesagt, das geht hier in dem Moment nicht mehr nur um das Thema Reputation und Kommunikation, sondern es geht auch um rechtliche Sachen.
Mhm.
Also idealerweise hat sie auch einen Anwalt an der Seite, der sie gut berät. Dementsprechend, da würde ich jetzt nichts vorweggreifen. Also kurzfristig kannst du im Grunde nichts machen.
Ja.
Da ist der Drops gelutscht. Die Frage ist, was macht sie in 6 Monaten?
Ja.
Was macht sie in einem Jahr? Normalerweise würden jetzt Kommunikationsberater und wahrscheinlich auch Coaches raten, so Abstand und dann irgendwann nach einem gewissen Zeitraum X so eine gewisse Läuterung. Also so, wenn ich auf diese Zeit blicke, dann habe ich die und die Fehler begangen. Also da wirklich diese Reflexion an den Tag legen, die so wie es die Presseberichterstattung nahelegt, wahrscheinlich auch der Knacks war.
Mhm.
Also dieses sehr viele Alleingänge, schlechte Kommunikation mit Mitarbeitenden, mit Betriebsrat und so weiter. Also dass man genau diese Sachen, die man ihr vorwirft, einmal aufgreift, reflektiert, sagt, ich habe daran gearbeitet mit so, und dann ebnet man sich vielleicht den Weg für andere Rollen. Sicherlich aber nicht mehr für DAX CFO-Stellen und sicherlich auch nicht mehr für Unternehmen, wo ein sehr starker Betriebsrat mit am Start ist, sondern vielleicht dann eher für PE-Unternehmen.
Mhm.
Und das wäre meine Vermutung.
Ja, schwierige Situation. Was hätte sie denn vorher machen sollen?
Der Vergleich hinkt ein wenig, aber wenn wir uns eine andere Vorständin anschauen innerhalb der Bahnwelt, dann denken wir natürlich an Dr. Sigrid Evelyn Nikutta.
Natürlich.
Und ich meine, sie wusste sehr wahrscheinlich schon, bevor sie zu der DB Cargo ging, dass es ein sehr haariges Umfeld ist mit viel Politik. Mhm. Und hat sich, glaube ich, von Anfang an ein starkes LinkedIn-Profil aufgebaut. Hat er immer wieder gepostet. Wir hatten ein Gefühl dafür, wie sie führt, wie sie auch menschlich ist und so. Also sie hat sehr bewusst ihre Wirkung nach außen selber erzählt. Sie hat dieses Narrativ selbst in die Hand genommen. Und als dann vor einem Jahr ungefähr, glaube ich, sie auch abberufen wurde, dann hat sie dieses Narrativ sehr klar mitgeschmiedet und begleitet. Also es war nicht so, dass sie abberufen wird und dann war Funkstille, sondern sie hat selber nochmal über LinkedIn eine Einordnung gegeben. Mhm. Und da waren die Wellen definitiv nicht so groß. Also natürlich ist es, wie gesagt, der Vergleich hinkt, weil sie war längere Zeit bei DB Cargo. Aber nichtsdestotrotz, also du merkst schon, da hat sich jemand wirklich sehr aktiv gekümmert. Und das ist halt auch das Thema, die eigene Personal Brand, das ist eine Versicherung gegen solche Berichterstattungen. Mhm. Eine Personal Brand kann nicht alles abfangen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel die Karin Dohm schon vor 5 Jahren angefangen hätte zu posten und zu machen und zu tun und jetzt das passiert wäre, wie es passiert wäre, Personal Branding hat seine Grenzen, will ich damit sagen. Aber es hätte zumindest einige Sachen ein wenig abgedämpft.
Ja, also Vorteil von gutem Personal Branding, man behält die Hoheit. Man baut seinen eigenen Verteiler im Prinzip auf.
Ja, man hat vor allem einen eigenen Kanal, über den man kommunizieren kann.
Genau.
Und das ist der große Unterschied zu jemandem, der eben kaum oder gar nicht postet.
Deswegen lieber früher an später denken.
Definitiv. Und das ist auch das Thema, was ich spannend fand. In dem Zusammenhang wird natürlich auch also fast in jeder Berichterstattung jetzt über Karin Dohm werden diese 2,4, 2,5 Millionen Abfindungen besprochen. Und ich kann verstehen, dass das öffentliche Interesse daran groß ist, weil es sind natürlich auch Steuergelder. Ja, definitiv. Wenn man aber das mal außen vor lässt, A, das ist nicht ungewöhnlich und B, ja, Geld, alles schön und gut. Aber das Wertvollste, was Vorstände haben, ist nicht dieses, also ehrlicherweise für diesen Skandal sind die 2,4 Millionen eigentlich noch nichts, ja, sondern das Wertvollste, was sie haben, ist eben ihre Reputation.
Ja.
Und deswegen wundert es mich immer wieder, dass noch so viele Vorstände fast gar nicht an ihrer Reputation arbeiten. Also sie sind exzellent vernetzt, ja, sie haben fantastische Netzwerke, aber diese Netzwerke funktionieren alle face-to-face. Das sind alle persönliche Netzwerke, aber diese öffentliche Wahrnehmung, die wird immer noch sehr selten gepflegt. Und das wundert mich. Ich glaube, da wird noch ganz oft unterschätzt, dass diese Reputation, die man öffentlich aufbaut, eben wirklich ein Schutzschild ist.
Eine Versicherung.
In solchen Zeiten, ja.
Fantastisch. Finde ich eine spannende Herangehensweise, eine spannende Perspektive, das mal zu vergleichen, was ist dir diese Versicherung wert? Was ist dir deine Reputation in der Öffentlichkeit wert?
Mhm.
Und vergleiche das tatsächlich mal mit den Einnahmen, die du entweder hast oder potenziell haben könntest.
Mhm.
Oder jetzt in dem Fall sie nicht mehr hat über einen absehbaren Zeitraum.
Richtig.
Also nichts gegen 2,4 Millionen würde ich auch nehmen. Aber klar, wenn du überlegst, was hätte sie denn in den nächsten x Jahren verdient bei der Bahn oder bei anderen Unternehmen?
Das ist nichts.
Ist es halt wenig.
Ja. Also nicht nichts, ja. Don't get me wrong, aber ja, es sind halt riesige, nicht realisierte Gewinne, wenn man so will.
Ja, ah, starke Perspektive.
Ja, und was halt natürlich auch traurig ist, für die Deutsche Bahn ist natürlich auch schädlich. Also
für beide Seiten Debakel.
Es ist ein Debakel, vor allem, dass dieser Skandal öffentlich ausgetragen wird. Das ist der eigentliche Skandal.
Ja.
Und auch vor 2 Monaten hat die CEO, die Evelyn Paller, noch ein Post gemacht zum Thema Frauenpower. Wir haben jetzt hier einen neuen Vorstand.
Das ist ja noch eine Perspektive, die ja noch dazukommt.
Mhm.
Dass die Dr. Nikutta gehen musste, dass jetzt neue Vorstände, auch noch ausgerechnet CFO dabei ist, wo man ordentlich Einfluss hat, wo man das Unternehmen verändern kann mit viel Verantwortung. Gott sei Dank war das jetzt in einem Interview auch gar kein Thema.
Mhm.
Ich dürfte ja da, habe ja mit zugehört, habe das Ergebnis ja auch gesehen. Gott sei Dank war es nie ein Männer-Frauen-Thema. Aber das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt dazu, gerade für die Deutsche Bahn schon negativ, dass sie jetzt nicht mehr
das Frauen-Männer-Thema sehe ich dabei gar nicht im Vordergrund, sondern das eigentlich Spannende ist, dass der Vorstand halt neu ist, ne? Also neu formiert. Evelyn Paller, die da ja wirklich den Vorstand zum Teil mit neuen Menschen besetzt hat, neu aufgestellt hat, dann noch vor 2 Monaten schreibt, so, wir sind jetzt komplett und da, da, da. Und so 2 Monate später bröckelt halt die Fassade. Deswegen war es wahrscheinlich auch wichtig, diesen Brandbrief zu schreiben und zu zeigen, so, wir als Vorstand sind nach wie vor geschlossen.
Ist nicht nur die CEO.
So, gegen eben diese eine Person. Und wenn die eine Person weg ist, dann können wir wieder, wie gewohnt sozusagen tätig sein und operativ nach vorne gehen. Ah, das ist schon krass.
Ja, aber trotzdem, aber auch sie, wenn jetzt sie den die Story, das Narrativ, wie du sagst, auch erzählen wollte, auch Frauenpower ist ihr wichtig, dass wir hier auch entsprechende Vorständinnen haben. Mhm. Die Geschichte ist jetzt auserzählt oder unglaubwürdig.
Mhm. Ja, aber das war, also bisher in der Berichterstattung war das kein Thema.
Ja.
So gut. Frau, Mann. Gut. Aber sie, ja, sie hat es natürlich gewissermaßen zum Thema gemacht, als sie gesagt hat auf LinkedIn, Frauenpower und ja.
Ja. Naja, hätte auch gut gehen können.
Hätte gut gehen können, ja.
Okay, wir nehmen auf jeden Fall mit. Lieber früher an die Personal Brand, an den Aufbau denken, als später. Also lieber machen, bevor man es braucht.
Mhm.
Damit man eben ein eigenes Narrativ erzählen kann, einen eigenen Kanal hat, eine eigene Reichweite sich aufbaut und seine Seite der Medaille erzählen kann.
Ja, und ich finde, was das halt natürlich auch zeigt, also eine Personal Brand, gerade auf Vorstandsebene, ich meine, da bist du eh schon sehr im Fokus, du bist sehr sichtbar. Das heißt, Unternehmen müssen sich sehr gut darum kümmern, wie sie ihre Vorstände auch positionieren, platzieren. Auswählen ist noch eine andere Geschichte, aber auch wie sie diese Menschen platzieren. Und weil das ist immer auch gewissermaßen ein Risiko, weil wir Menschen, wir neigen immer zur Personifizierung. Wir schauen immer auf die Menschen, die das Unternehmen lenken, und das strahlt auf die Marke ab. So, bei Vorständen ist das völlig normal, aber, und da würde mich jetzt sehr deine Meinung interessieren, bei Corporate Influencern haben wir mittlerweile auch schon teilweise Persönlichkeiten im Unternehmen, die, also in manchen Unternehmen sind die Corporate Influencer viel sichtbarer als die Vorstände, weil die Vorstände vielleicht gar nicht sichtbar sind. Das hat ja auch wiederum sein eigenes Risiko.
Genau, das kann dann auch stark aufs Ego gehen der Vorstände zum Beispiel. Auf der anderen Seite, wenn es so schlimm wäre, da könnten die auch Gas geben, wenn sie es wollten. Also schlimm kann es nicht sein.
Mhm.
Aber tatsächlich ist das so, dass dann auch gerade intern es Kritiker geben kann, die sagen, du, ich bin gar nicht einverstanden mit dem, was Robert du hier postest. Mhm. Das sind gar nicht deine Themen, vielleicht ist das gar nicht dein Bericht, das ist gar nicht deine Expertise. Also, dass die Leute sagen, jawohl, ist gut, dass du sichtbar bist. Ich verstehe auch die Vorteile davon, aber was du schreibst oder wie du schreibst, damit bin ich nicht einverstanden.
Mhm.
Die schärfsten Kritiker werden wir immer im eigenen Haus haben. Über unsere LinkedIn-Aktivitäten. Das ist normal. Da gehört immer auch ein bisschen Neid mit dazu. Aber ich denke, sowohl im Vorstand als auch bei Corporate Influencern ist es schon wichtig, dass man einen kleinsten gemeinsamen Teiler hat, ein Narrativ, das wir alle teilen und dass jeder versteht, warum man sichtbar ist, warum man LinkedIn-Beiträge schreibt. Ich denke da gerade an einen aktuellen Case, den wir auch haben. Da geht es um unseren Dreiklang. Die Abstimmung zwischen der Unternehmenskommunikation in Form von der Company Page, dem Vorstand und den Corporate Influencern. Und die müssen nicht alles dasselbe posten, um Gottes Willen, sollen sie auch nicht. Aber es sollten immer wieder doch dieselben Themen da sein, die dann jeweils aus der Perspektive betrachtet werden. Und die sollten alle auf die Unternehmensziele einzahlen, damit jeder andere Mitarbeitende auch sagen kann, ah, ich verstehe, warum du das machst. Und wenn dann die Corporate Influencer zu weit davon abdriften von diesen Kernthemen und gar nicht mehr über die Unternehmensthemen besprechen, ja, dann ist es schwierig. Dann leidet auf jeden Fall auch die eigene Reputation darunter. Und dann, sag ich mal, dann lieferst du intern wirklich hoffentlich gut in deinem Job ab. Ansonsten kann das auch ein Problem werden.
Ja, und da gibt es ja schon durchaus Fälle, die wir immer mal wieder mitbekommen, wo das Unternehmen sagt, boah, die und die Person wird intern aber sehr kritisch gesehen, weil sie vielleicht gar nichts mehr über das Unternehmen schreibt. Also es tritt dann im Grunde wie ein Thought Leader auf, als hätte sie oder er keinerlei Unternehmensmarke im Rücken. Und das ist dann auch ein bisschen seltsam. Das wirft natürlich auch Fragen auf.
Und da muss ich auch mal ehrlich sagen, wie du sagst, ich kenne ja auch ein paar Fälle, die sprechen halt Tag ein, Tag aus über Corporate Influencing und dass sie Corporate Influencer sind und so weiter. Das ist schön. Das kannst du auch ab und zu mal natürlich bringen, so als Blick hinter die Kulissen. Was machst du eigentlich in deinem Job? Aber das kann nicht dein Hauptthema sein. Weil in die meisten Corporate Influencer sind nicht hauptberuflich Corporate Influencer, sondern haben einen Job als Experte oder Expertin und sprechen darüber und teilen ihr Wissen darüber auf Plattformen wie LinkedIn.
Ja.
Und so ist der Deal eigentlich.
Mhm.
Und klar, dass manche dann das sehr kritisch sehen im Unternehmen oder vielleicht außerhalb davon, die sagen, hey, was machst du eigentlich nochmal?
Mhm.
Nehmen wir das Beispiel, das wir bei Michael Bodonich nicht gerade gesehen haben, da wissen wir, was er tut. Mhm. Wenn er jetzt irgendwas anderes posten würde, was nichts mit seinen eigentlichen Aufgaben zu tun hat und er die im schlimmsten Fall sogar vernachlässigen würde, klar würde jemand sagen, hey, was ist denn das hier?
Mhm. Ja, wir wissen halt immer, dass er eben nicht nur Verantwortlicher ist eines Corporate Influencer Programms, sondern Pressesprecher. Also er bettet das ja in den Gesamtkontext seiner Aufgabengebiete ein.
Er spricht auch über Corporate Influencing, aber halt nicht nur.
Ja.
Und das ist eigentlich.
Mhm. Wie ist es denn, wenn man jetzt beispielsweise sieht, oh, da haben wir jetzt aber so ein, zwei Corporate Influencer herangezüchtet, die da super stark sind und auch gewissermaßen das Narrativ des Unternehmens mitprägen, aber vielleicht nicht unbedingt in die Richtung, in die wir es haben wollen, und die werden dann eher langsam zu so einer Art Hypothek. Wie geht man dann als Unternehmen damit um? Weil das, was ich wahrnehme, ist ganz oft diese Corporate Influencer, die werden irgendwann immer größer, größer, größer und dann sagen die, ja cool, jetzt habe ich hier Reichweite, ach weißt du was, das kann ich doch auch mich selbstständig machen. Dann schreibe ich ein Buch und dann biete ich irgendwie einen Online-Kurs an.
Mhm.
Top.
Ich meine, das kann natürlich passieren.
Das sehe ich so oft auf LinkedIn.
Ja, gerade ab einem gewissen Management-Level, ne, wenn du es quasi nicht ganz in den Vorstand schaffst, dass du dann trotzdem abbiegst und dich in die Selbstständigkeit verabschiedest.
Das ist viele Level drunter schon.
Ja?
Ja.
Ich gehe gerade mal so in Kontakt in meinem Kopf ein paar Menschen durch, die sich vor kurzem selbstständig gemacht haben. Das kann natürlich sein, aber ich meine, hey, fairerweise, das ist quid pro quo. Du investierst in die Menschen investieren ihre Zeit und Energie dafür, auch dich als Unternehmen bekannter zu machen, neue Kunden zu gewinnen, neue Bewerber zu gewinnen, und dafür gehst du das Risiko, dass irgendwann abspringen. Ja, yeah, that's part of the deal. Sucks.
Mhm.
Aber im Prinzip, das finde ich noch okay. Problematisch ist natürlich, wenn du dann Leute quasi, ich will nicht sagen heranzüchtest, aber wenn du ihnen den Freiraum gibst, sich zu entfalten und die dann einfach komplett falsch abbiegen und du sie nicht rechtzeitig einnordest, dann wird es schwierig.
Was könnte so das falsche Abbiegen sein?
Dass du, wie gesagt, über Themen schreibst, die gar nicht der Fall sind, die gar nicht relevant sind. Dass sie merklich ihre Personal Brand aufbauen, um halt eben sich demnächst selbstständig zu machen oder den nächsten Karriereschritt zum Mitbewerber zu machen.
Mhm.
Das kann auch passieren, fairerweise. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man daran arbeiten kann. Nummer eins, Achtung bei der Auswahl, wie wir mal dazu nehmen. Nummer zwei, ständig mit den Leuten in Kontakt bleiben. Auch als Gruppe, die ganze Gruppe einnorden und sagen, hey, was wollen wir als Gruppe erreichen?
Mhm.
Das kann auf jeden Fall dabei helfen. Aber du, am Ende des Tages, ganz ehrlich, das Risiko würde ich jeden Tag eingehen. Weil es ist viel leichter, mit jemandem zu sprechen über seine Themen, Botschaften und seine Ziele und ihn, ich sage es jetzt übertrieben, einzunorden, als jemanden zu pushen nach dem Motto, oh komm, mach doch mal was.
Ja.
Du bist bitte, doch bitte. So fit, du weißt doch so viel. Sei doch ein bisschen aktiver. Also
ja.
Du brauchst ein paar von diesen Champions, von diesen Showponys, die vorne weggehen, brauchst du immer. Die einzunorden ist leichter, als Leute diese U-Boote mitzunehmen.
Mhm. Was hältst du davon? Also ich teile meine Beobachtung.
Ja.
Und dann sagst du mir, wie du dazu stehst. Ich nehme es immer wieder wahr, dass viele Corporate Influencer Programme wie so ein Wellness Programm ablaufen. So, hey, du kannst posten, wenn du willst, du musst aber nicht. Och, schreib über das, was du möchtest. Oh, du möchtest nur über Vereinbarkeit von Familie und Beruf schreiben. Unabhängig, wie es bei uns im Unternehmen aussieht. Ja, mach das. Wenn du dich damit wohl, ja, mach.
Höre ich da ein bisschen Ironie in deiner Stimme?
Dick und fett, ja. Und das sind dann Themen, die sind so flauschig und nett, aber die haben nichts, nichts mit dem Unternehmen zu tun. Und da frage ich mich dann schon, ist da gar nicht wertend, sondern ist das wirksam?
Mhm.
Also ist das im Sinne dessen, was das Unternehmen damit eigentlich erreichen wollte? Ich bin bei dir, es ist ein Geben und ein Nehmen. Aber wenn du jetzt Menschen hast, die entweder gar nicht posten oder nur ab und zu posten, und wenn sie dann posten, dann nur über ihre Passion Projects,
ja,
die aber nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, dann frage ich mich schon, wofür das Ganze?
Ja, absolut. Deswegen sagen wir von Anfang an auch, was sind Unternehmensziele? damit geht's los. Was sind davon abgeleitet die Marketingziele oder die Kommunikationsziele? Was sind davon abgeleitet dann die Ziele für das Corporate Influencer Programm? Und dann predigen wir, dass jeder Corporate Influencer drei Themen hat. Davon darf eins gerne das Leidenschaftsthema sein. Und dieses eine Leidenschaftsthema sollte maximal 20% der Beiträge ausmachen. Und das ist eine Geschichte. Mhm. Und streng genommen könnte man dann sagen, du, wir wollen 80% wollen wir irgendwo fachlich verortet sehen. Blick hinter die Kulissen, dein Wissen, deine Erfahrungen und so weiter. Und wenn du dann regelmäßig als Corporate Influencer davon abweichst und zu viel über das dritte Thema oder sogar ein viertes, fünftes Thema schreibst, dann, ja, ganz klar gesagt, verstößt halt irgendwo gegen das Commitment, das du eingegangen bist, das hoffentlich mal definiert worden ist. Mhm. Und da muss dann entweder der Koordinator eingreifen oder die Gruppe per se. Was letzteres finde ich noch wertvoller, wenn die Gruppe sagt, du, das finde ich der Deal, den wir gemacht haben. Du machst dir gerade eine Extrawurst. Mhm. Du überholst uns hier gerade links und biegst dann irgendwo davon ab. Mhm. Wenn du Teil der Gruppe sein möchtest, dann fahren wir hier Kolonne.
Ja, vielleicht nicht Kolonne, aber Planeten in einem Sonnensystem.
Ja. Jetzt holen wir aber die Metaphern raus.
Jetzt holen wir die was?
Jetzt holen wir aber die Metaphern raus.
Auch genau. Ganz ohne ChatGPT. Okay. Aber Thomas, ja. Also dieses Thema mit, ja, ich muss ja auch was übers Unternehmen schreiben, aber das fühlt sich so inauthentisch an.
Warum, du arbeitest doch da?
Ja, aber also, worauf ich hinaus will, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen sagen, ja, ich will mich nicht anbiedern, es fühlt sich komisch an, wenn ich jetzt hier in höchsten Tönen von meinem Arbeitgeber spreche. Ja. Und dann, um dann nicht unauthentisch zu wirken, schreibe ich lieber über irgendwas anderes.
Naja, du schreibst in der Regel nicht, du schreibst ja nicht direkt oft über deinen Arbeitgeber, du schreibst ja meistens über Bande, über den Arbeitgeber. Was will ich damit sagen? Du schreibst über dich und deinen Job und gibst Einblicke in dein Unternehmen. Mhm. Und wenn du dann schreibst, boah, wir hatten heute eine tolle Weiterbildung, fand ich total faszinierend. Wir hatten ein geiles Sommerfest gehabt. Ich hatte einen coolen Austausch mit meiner Führungskraft. Dann strahlt das ja auf die Unternehmenskultur und damit das gesamte Unternehmen ab. Mhm. Das heißt, du sprichst über diese Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, über dich, über deine Expertise. Mhm. Und das strahlt auf die gesamte Unternehmenswirksamkeit, Sichtbarkeit ab und den Ruf des Unternehmens ab.
Das heißt, am Ende ist es eine Frage der Positionierung.
Wie so auch vieles im Leben. Ja, also eine Positionierung einmal zu definieren, was sind meine Ziele, Themen, Botschaften und so weiter und dabei auch zu bleiben oder gegebenenfalls bewusst anzupassen. Mhm. Was allerdings ein Problem ist, Marina, und da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt. Was ist denn, wenn du zu Recht nicht mehr sagen kannst, hier ist alles Friede, Freude, Eierkuchen? Mhm. Was ist denn, wenn ein Unternehmen es gerade, verzeih mir die Wortwahl, ist verkackt oder viele Stellen abbauen muss oder ein Produkt rausbringt, das überhaupt nicht fliegt. Mhm. Was machst du denn dann?
Also das kann ich nur aus Vorstandskommunikationsperspektive beleuchten.
Wir hatten auch schon mal ein gemeinsames Programm, wo auch großen Stellenabbau gab.
Das stimmt.
Während es lief.
Das stimmt. Das war interessant.
Das war interessant.
Mhm. Also was ich dann Vorständen, die ja auch im erweiterten Sinne Corporate Influencer sind, rate, bitte keine Euphemismen, kein Verherrlichen, kein hier ist alles fantastisch, sondern gerade wenn das medial ja eh schon bekannt ist, dann stell dich bitte vorne hin und sag so, das ist die Lage, das ist was wir sagen können und was ich anbieten kann, ist gewissermaßen eine Einordnung, eine Klarheit. Und gleichzeitig, aber das ist die Vision nach vorne gerichtet. Also Klarheit heute, Hoffnung morgen. So kein einfacher Spagat, aber wichtig.
Ein Vorstand kann sich das erlauben, wenn er mitwirken kann.
Ja.
Na, weil dann bist du da, irgendwo
vermutlich. Das tun die in der Regel.
Genau, in der Regel hast du da was mit zu sagen. Du weißt auch den aktuellen Stand der Dinge. Mhm. Und darfst und sollst ja vielleicht auch darüber dann kommunizieren. Was machst du an Ebene darunter? Mittleres Management, Experte.
Das heißt, die Frage an dich als Corporate Influencer, Dompteur.
Ich würde sagen, dazu erstmal die Klappe halten. Tatsächlich, da hast du keine Kommunikationshoheit. Du kennst nicht den aktuellen Stand. Du kennst nicht deine zukünftige Rolle. Mhm. Das Risiko, sich falsch zu äußern, ist höher, als was du gewinnen kannst, wenn du dich dazu äußerst. Das ist nicht, dass ich sagen würde, sag prinzipiell nichts mehr. Mhm. Aber bleib bei deinen Themen. Mhm. Bleib bei deinem Wissen. Sprich darüber und nicht darüber, was, nicht mutmaßen, was mit deinem Bereich, deiner Niederlassung in den nächsten Monaten vielleicht passiert oder auch nicht.
Mhm. Ich glaube, da liegt aber auch eine große Chance drin, die man verpasst, wenn man sich da jetzt so ganz zurückhält. Also nehmen wir mal an, in der Presse ist schon längst bekannt, dass bei dem Unternehmen groß Stellen gestrichen werden oder eine größere Transformation stattfindet oder eine andere Krise, wie auch immer. So, dann gibt es ja auch seitens der Unternehmensführung schon bestimmte Messages, die da draußen sind, sowohl nach außen als auch nach innen. So, dann kann ich doch trotzdem sagen, so, das ist das offizielle Statement. Mhm. Und was bedeutet das jetzt für unsere Abteilung X? Da gibt es ja auch schon offizielle Statements. So, und dann kann man, also, da kann man sich ja an das Offizielle richten.
Ich glaube, du überschätzt die Kommunikationskompetenz der meisten Unternehmen auf dieser Ebene. Ja, es gibt eine Company-Richtlinie, ja, es gibt eine Vorstand-Richtlinie.
Aber also ich würde das nicht aber Alleingang machen, aber du kannst dich ja abstimmen mit der Unternehmenskommunikation.
Ja.
Weil ich finde, gerade dadurch, dass du hier eben nicht schweigst, sondern sagst, hey, ist gerade nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber wenn ich hier schon auf LinkedIn über die guten Zeiten kommuniziere, gehört auch dazu, mal die ja vielleicht nicht so schönen Seiten zu beleuchten und warum, wenn das denn so ist, warum ich trotzdem absolut an die Vision für die Zukunft glaube und wie zum Beispiel jetzt gerade Führung aussieht in so einer Zeit als zum Beispiel Abteilungsleiter unter uns, ist echt nicht einfach, aber das und das und das sind die Sachen, die mir gerade helfen.
Das sind zwei wichtige Dinge impliziert, nämlich zum einen, dass du dich dann abstimmst, weil das ist ein kritisches Thema und deswegen meine ich, du kannst dir eher die Finger verbrennen, wenn du einen konkreten Vorschlag machst und sagst, hey, das würde ich gerne posten, dann kann das sicherlich sinnvoll sein. Wenn es dann noch der gesamten Unternehmenskommunikation, der Botschaft, der Narrative entspricht, wird das vielleicht sogar durchgehen. Zumal, wenn du von einem Punkt kommst, der sehr subjektiv ist. Wie nehme ich es wahr? Wie fühle ich mich? Was ist in meinem direkten Umfeld? Also keine Mutmaßungen zu machen, sondern zu sagen, hey, so ist, wie es mir gerade geht, nicht so cool. Ich habe gerade irgendwie 2 Leute verloren, die anderen 3 Dinge jetzt gerade auch nicht so gut mental, aber we're getting there. Now we're struggling und in 3 Monaten gucken wir nochmal, wie es uns da geht. Das kann ich mir vorstellen, dass das sinnvoll sein kann.
Mhm. Wenn du natürlich als Führungskraft hinter dieser Strategie stehst, das ist natürlich die Voraussetzung. Ja, wenn nicht, halt die Klappe.
Genau, und wenn du deinen Abgang selber planst, weil du sagst, boah, ich weiß, hier wird auch bald dann die Guillotine auf meinen Haupt fallen, dann lieber nicht.
Dann nicht, auf keinen Fall. Aber wenn du daran glaubst, ich glaube, genau hier liegt eine riesige Chance. Weil das Thema ist doch immer, also danach bin ich immer auf der Suche, auch im CEO-Branding, lass uns doch etwas machen, was nicht alle machen.
Ja.
Lass uns doch irgendetwas machen, was einfach anders und besser ist.
Ja.
Weil genau hier liegt eine riesige, riesige Chance. So wie es eine riesige Chance vor 5 Jahren war, mal sich als Vorstand ein bisschen nahbarer zu zeigen, als der ganze Rest, der nur Pressemitteilungen geteilt hat.
Dann habe ich nochmal eine Frage an dich, Marina. Und unabhängig von Position tatsächlich, was mache ich, wenn ich im Unternehmen arbeite? Und ich bin eigentlich auch ganz glücklich, mache das schon seit ein paar Jahren und will das auch noch weitermachen. Und das Unternehmen leistet sich wirklich einen großen Fauxpas. Großer, keine Ahnung, Gesundheitsskandal, Umweltskandal oder vielleicht irgendwas mit Korruption. Also, wo es richtig, manche Banker wissen jetzt, worüber ich spreche, wenn es richtig
manche übel ist. Manche Versicherungen auch.
Ja, genau. Wie geht es damit um?
Puh. Boah. Ja, das ist ein guter Punkt. Also auch da, ich würde nichts tun ohne Abstimmung.
Mhm.
Bei weitem nicht. Was ein Unternehmen typischerweise in der Minute macht, wenn es sagt, boah, okay, wir müssen irgendwie überleben hier, dann versuchst du das zu begrenzen. Nicht zu sagen, wir als gesamtes Unternehmen haben moralische Verwerfungen, sondern ein bestimmter Teil innerhalb des Unternehmens.
Ja.
So, und dann in Abstimmung mit, und das muss echt eine sehr enge, sehr gute Abstimmung sein, zu sagen, okay, wie sieht die Strategie jetzt aus? Wie können wir vielleicht sogar bestehende Corporate Influencer nutzen, die dann sagen, so, liebe Leute, ich weiß, in der Öffentlichkeit sieht es gerade aus, als ob hier alles Menschen arbeiten, die aber...
Are we the baddies?
Are we the baddies? sorry, kleiner Insider. Vielleicht können wir den Clip aber in die Shownotes packen.
Ja, ja, es ist ein kleiner Sketch tatsächlich, wo deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg sich überlegen, ob sie vielleicht die Bösen sind, weil sie Totenköpfe an ihren Uniformen haben.
Maybe.
Are we the baddies?
Maybe.
Kommt in die Shownotes.
Sehr schön, ein bisschen Humor darf sein. So, und dann in dieser Abstimmung eben zu sagen, so, wie können wir vielleicht sogar die gute Reputation, die wir über Jahre über unsere Corporate Influencer aufgebaut haben, wie können wir die vielleicht nutzen? Wir erinnern uns, eine starke Personal Brand ist auch eine Versicherung. Mhm. Wie können wir die vielleicht nutzen, dass die Menschen eben berichten und sagen, so aus Mitarbeitersicht und vielleicht nur aus einer Abteilung besprochen, weil nur dann kannst du das ja überblicken. So sieht es gerade hier intern aus. Wir arbeiten trotzdem sehr gerne quasi für dieses Unternehmen, das diese Medienberichterstattung hat uns selber geschockt.
Überrascht,
und
ja.
Trotzdem verbinden wir seit über teilweise 20 Jahren so viele gute Erinnerungen an das Unternehmen und wir wollen weiterhin daran arbeiten, unsere Verantwortung irgendwie weiterhin beizutragen. Also muss man dann im Einzelfall schauen, ja, wie man das natürlich kommuniziert. Das ist jetzt in die Tüte gesprochen, aber das ist eine Chance, die man da definitiv hat.
Lasse keine Krise ungenutzt.
So in etwa.
Das finde ich eine sehr schöne Sichtweise. Und das funktioniert natürlich, wenn du rechtzeitig, Stichwort Versicherung, vorgedacht und vorgeplant hast. Das impliziert, dass du ein bestehendes, gutes Corporate-Influencer-Programm hast, dass du auch immer wieder mal für die strategische Unternehmenskommunikation in Anführungszeichen nutzen kannst. Mhm. Ich würde davon absehen, den Leuten zu sagen, hey, schreib doch mal das und das.
Auf keinen
Fall. Das funktioniert weder im Positiven noch in guten und schlechten Fällen.
Von den Leuten selber kommen.
Ja, aber was du machen kannst, ist Fragen zu stellen. Mhm. Es anzubieten. Hey, falls du dich zu dem Thema äußern möchtest, hier ist eine Frage, wie ein Prompt im Prinzip. Was ist deine Antwort darauf?
Ja.
Hast du Lust, dich dazu zu äußern? Und dann tatsächlich auch das zu verbinden mit einer klaren Kante und zu sagen, hey, was da passiert ist mit dem Produkt, mit den hoffentlich dann ehemaligen Kollegen oder auch immer, haben wir nichts zu tun, verurteilen wir auch. Mhm. Entspricht nicht unseren Werten, die wir in unserem Bereich haben.
Ja.
Ich denke, dann kann man das authentisch, ehrlich und klug kommunizieren.
Ja.
Aber absolut. Es erfordert, wie du sagst, eine enge Abstimmung.
Ja. Und ich meine, wie das bisher normalerweise gehandelt wird, ist, dass ein Maulkorb gegeben wird. Keiner kommuniziert, außer die Unternehmenskommunikation. Und das, klar, muss man in manchen Fällen auch genauso machen. Aber das dann nochmal zu unterstreichen in zweiter, dritter, vierter Instanz mit glaubwürdigen Corporate Influencer, mit glaubwürdigen Mitarbeitern, die aus freien Stücken sagen, hey, ich stehe nach wie vor zu diesem Unternehmen. Nicht zu den Menschen, die das verursacht haben, aber zu dem Unternehmen und zu vielen, vielen Kollegen, die hier tagtäglich einen tollen Job machen. Das ist echt eine Chance, die aktuell noch so noch nicht oder zu selten gesehen haben.
Das stimmt. Aber es sind ja auch hier ein bisschen Inspiration zu geben. Von daher werden darauf achten, was passiert
in Zukunft. Wenn ihr die nächste Krise habt.
Genau, sagt uns mal Bescheid. Dann werden wir das genauso auch beobachten wie jetzt den Fall bei der Deutschen Bahn.
Yes.
So. Ich hoffe, liebe Hörer, liebe Hörer, dir hat es gefallen. Ich hoffe, du konntest das mitnehmen. Ich hoffe, du bist jetzt fühlst dich gut gewappnet für die nächste Krise. Und wir nehmen auf jeden Fall mit, wir fangen bisher jetzt schon an, unsere Personal Brand aufzubauen und strategisch souverän zu kommunizieren, als dann später, wo es hätten gebrauchen können, aber es dann verpasst haben.
Amen.
So machen wir das. In diesem Sinne, Marina, vielen, vielen Dank für deine Insights. Den Link zu deinem Interview gibt es natürlich auch in den Shownotes. Und liebe Hörenden, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne 5 Sterne da. Lasst uns gerne ein kostenloses Abo da und schickt diese Folge auch jemandem, der davon auch profitieren könnte. Und dann hören wir uns bei der nächsten Episode der LinkedIn Lounge wieder. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Adieu.